Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des System Matters Verlags Talk. Mit mir dabei ist der Daniel.
Hallo.
Der Stefan.
Hallöchen.
Und ich bin Patrick und wir gehen so ein bisschen durch was Neues. Und was ist denn neu, Daniel?
Was neu ist?
Ja, oder was? Die neueste Meldung.
Bin gar nicht sicher, es gibt so viele neue Meldungen. Aber wir nehmen das ja so circa einmal im Quartal auf, glaube ich. Und wir haben jetzt den 15. März. Und wir können mit Freude verkünden, dass Abenteuergestalten finanziert ist.
Genau, heute Nacht. Vielen Dank für alle an alle Unterstützer.
Genau, das ist ziemlich gut. Vor allen Dingen, weil das erste originär deutsche Produkt ist, was wir rausbringen, meine ich, ne?
Ja, also wir hatten ja in anderen auch schon deutsche Abenteuer und so drin, aber die waren ja immer dann im Rahmen einer internationalen Reihe, wenn man so will. Also bei Beyond the Wall vor allen Dingen.
Oder Winterwald, ja.
Genau, Winterwald, ja.
Genau, das freut mich sehr, dass das ankommt. Ich hoffe, dass sich der ein oder andere noch weiter dafür interessiert. Also wir haben ja keine besonderen Stretch Goals diesmal mit irgendwie in Leder eingefasst und sowas, sondern eigentlich nur das Buch, wie wir uns das so vorstellen und wie wir uns das konzipiert haben. Und wir hoffen natürlich noch, dass der ein oder andere da noch zuschlägt. Denn da gab es noch einen gewissen Rabatt, wenn man noch die Vorbestellung dazu nimmt, richtig?
Genau, bei den PDFs haben wir das rabattiert. Also entweder nur das PDF kriegt man, ich glaube, 2 Euro günstiger, als es später sein wird. Und wenn man beides zusammenkauft, spart man sogar 5 Euro im Vergleich zu später, wenn alles preisgebunden da ist.
Ja, immerhin. Du hast dich extra auch mit Subskription und sowas beschäftigt.
Ja, natürlich,
zu
muss
dem
ja.
Thema, ne?
Muss ja. Mhm.
Also ich erinnere mich, du hattest so eine Seminar-Mail sogar irgendwie genau. Abgeschickt. Faszinierend, ja. In dem Zusammenhang würde ich gerne nochmal die Globus-Geschichte hören.
Nochmal? Ach so, stimmt.
Ich glaube, wir haben sie.
Ich kenne sie auch noch nicht, glaube ich. Also.
Ja, genau. Ich hatte ein Seminar zur Buchpreisbindung und wusstest du, dass der Globus, den du dir auf deinen Schreibtisch stellen willst, der ist preisgebunden.
Weil das ein rundes Buch ist, oder was?
Ja, weil Kartografie auch unter die Buchpreisbindung fällt. Und ein Globus ist ein kartografisches Werk und darum fällt er unter die Buchpreisbindung. Hörbücher übrigens nicht. Obwohl die irgendwie, ja.
Seltsam, aber so schön.
Ja, das ist die gleiche Geschichte wie mit der Mehrwertsteuer. Offensichtlich ist das Papier und das Medium der Kulturwert nicht das geschriebene Wort als solches. Aber gut, vielleicht ändert sich da nochmal was.
Wenn ich einen Atlas vorlese, ist das, einen Globus vorlese, ist das kein Problem.
Dann wäre das kein Problem. Fände ich mal sehr interessant. Das ist,
was ist mit digitaler? Was ist mit Google Maps und Konsorten? Also wenn ich einen digitalen Globus mache, ist ja Kartografie, aber kein Printprodukt.
Ich glaube, wenn du quasi als E-Book oder was anbieten würdest, müsstest du es auch preisbinden. Ich meine, das ist ja bei uns, bei unseren PDFs genauso. Die sind ja auch preisgebunden.
Es ist erschreckend. Ich glaube, je tiefer man da einsteigt, umso verzwickter und verwinkelter werden die Pfade, auf denen man da läuft.
Das verfusselt irgendwann zu Unsinn. Ja, ähnlich wie die Bildrechte für gemeinfreie Gemälde.
Ja, ja, vor allem gibt es ja auch Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich zum Beispiel. Also in Deutschland können wir die Buchpreisbindung ja nach ein paar Monaten, also ich glaube 18 Monate, legt mich nicht drauf fest, aufheben.
Und oder wenn sagen, du ein Stempel, Mengenexemplar genau. ins Buch genau. drückst.
Richtig, oder, genau. Aber die haben wir ja manchmal auch auf Cons inzwischen, weil dann was kaputt geht oder so. Aber in Österreich kann man die in dem Sinne nicht aufheben. Man setzt aber einfach dann einen sehr niedrigen Mindestpreis. Also da ist das alles irgendwie ein bisschen anders.
Okay, also das sind so Bereiche, da lernt man eigentlich jedes Mal noch mit dazu, wenn irgendwie was Neues kommt.
Ja, und dann kommt eine neue Verpackungsverordnung und dann muss man sich plötzlich um eine Lizenz für sein Verpackungsmaterial kümmern. Also es hört nie auf, was Neues zu lernen.
Was ich zum Beispiel auch nicht schlecht fand, war, ich habe letztens gelesen, dass der Kiepenheuer und Witsch Verlag angekündigt hat, auf seine Kunststoffumverpackung zu verzichten aus Umweltschutzgründen. Und ich frage mich, warum das sowas Besonderes ist, weil das machen wir ja zum Beispiel gar nicht, außer bei der Dungeon World Luxusausgabe, die zwangsläufig in Kunststoff eingeschweißt werden muss, weil sie sonst aus dem Schuh fällt.
Kostet, glaube ich, in der Regel auch mehr. Also ich glaube, wir hatten das schon mal irgendwo nachgeguckt, dann zahlt sie irgendwie, ich weiß nicht, ob da jetzt Unsummen, aber zahlt es auch noch mehr dafür, dass du da Plastik drumherum kriegst.
Ich finde das auch überhaupt nicht praktikabel, weil das Buch dann gar nicht entlüftet wird. Also
naja, das ist ja so ein. Aber ich habe immerhin haben wohl alle Verlage beim Gratis-Rollenspieltag und dem Orkenspalter TV Geruchstest bestanden.
Habe ich auch gesehen, ja. Okay. Ich habe ja auch noch ein, zwei Bücher stehen, die kann ich auch gut als Raumerfrischer für eine Chemiefabrik verwenden. Also das,
ja, das ist eins, ja. Manchmal erschreckend, ja. Aber gut. Dann gestern Abend noch angekommen, also beziehungsweise ich habe es gestern Abend aus dem Briefkasten geholt, unsere Anfängerfibel für den Gratis-Rollenspieltag.
Ja.
Die hattest du mir zugeschickt, Patrick, was eigentlich nicht nötig ist. Wir sehen uns doch ab und an.
Ja, aber jetzt, ne? Du hattest so ein Verlangen danach, sie schicken ein Foto und da habe ich mir gedacht,
ja, okay, gut, okay,
dann kann ich jetzt auch mal eben ein paar in den Briefumschlag schicken und stecken und dann hast du sie früh genug da.
Könnt ihr für mich als da nicht Involvierten kurz zusammenfassen, wie sich die Anfängerfibel zu Abenteuergestalten verhält? Inhaltlich.
Ja, gerne. Also der Andreas hat sowohl die Anfängerfibel als auch Abenteuergestalten gemacht und das Buch Abenteuergestalten beschäftigt sich ja dann wirklich darum, wie man Abenteuer entwirft. Also nicht, um die zu veröffentlichen, sondern tatsächlich, um sie am Spieltisch irgendwie zu benutzen. Und die Anfängerfibel war eine Idee von uns, wenn du wirklich als Spielleiter noch nicht so lange dabei bist und du musst jetzt das erste Mal spielleiten, dass du dann da konkrete Tipps bekommst, wie du das erste Mal spielleitest.
Aber es sind also eigene Texte, nicht Auszüge aus Abenteuer gestalten, sondern ganz eigenes.
Okay. Genau, das sind ganz eigene Texte. Cool. Und jeder, der das Abenteuer gestalten vorbestellt, bekommt die Fibel noch mit dazu. Weil wir wissen ja, da sind zwar genug, glaube ich, in den Gratis-Rollenspieltags-Paketen. Ich glaube,
5 Stück haben wir ja drin, ja.
Aber wir wissen ja, die Sachen sind dann immer schnell weg. Also bei Cthulhus Ruf war es ja auch immer so, da waren die Sachen immer wahnsinnig schnell weg. Jeder, der sozusagen noch Abenteuer gestalten, also der unbedingt so eine Fibel haben möchte, ne, der kann entweder zu uns auf so eine Con kommen oder eben Abenteuer gestalten vorbestellen, dann kriegt er die auch noch mit dazu als kleinen Bonus.
Okay. Genau. Die ist eben wirklich darauf ausgelegt, erster Spielabend, dann legt man los und irgendwann kommt dann, das fand ich beim ersten, erst nach dem ersten Spielabend weiterlesen, damit man so ein paar Erfahrungen, die man beim ersten Mal Spielleiten hat, dann auch mitnehmen kann und nochmal ein bisschen vorgestellt bekommt, wie man dann weitermacht.
Genau, das ist im Grunde eine ganz einfache Geschichte und relativ kurz zusammengefasst auf das Nötigste runtergebrochen, damit man auch nicht so überfrachtet wird, weil wir kennen das ja alle, wenn du im Internet guckst, wie soll ich spielleiten, du hast so viele Tipps und dann gibt es so viele
Spiele, die anders sind. Die Hälfte davon hast du mal irgendwann geschrieben übrigens.
Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, aber zumindest gibt es super viele Tipps zum Thema Spielleiten und da fühlt man sich, glaube ich, oft überfordert.
Ja, oder man landet schnell in irgendwelchen Diskussionen, ob nun Railroading oder nicht Railroading und wie schlimm man die eine Spielgruppe das jetzt macht, weil der Spielleiter gefragt hat, ob man das auch so machen kann. Und manchmal ist das sehr, sehr übel.
Wie viele Hefte sind dabei pro Paket für ein GRT?
5 Stück.
Ich glaube, 5 sind nicht schlecht. Das ist eine ganz gute Zahl und überfrachtet uns dann auch nicht. Ich meine, das war ja auch nur eine kleine Odyssee, dass die Sachen pünktlich ankommen und so.
Ja.
Ja. Gut, dafür ist ja der Verlagstalk da, damit wir eher sozusagen teilhabt an unserem Leid.
Genau, damit wir jammern können. Nein,
der Maulwurf am Morgen.
Genau, exakt, ja.
Aber wenn wir gerade beim Gratis-Rollenspieltag sind, es gibt ja noch dieses Buch, was, ich glaube, insgesamt 5-mal an Händler und so mit rausgeht.
Der Almanach.
Genau, da sind wir auch vertreten. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, was man darin findet.
Ja, ich würde einfach erstmal an Stefan weitergeben, denn der hat sich ja um den Dungeon World Teil gekümmert und ich um den Dämonenfürst.
Völlig richtig. Und zwar, wenn ihr Dungeon World bei uns kennt, dann kennt ihr bestimmt auch die Dungeon Starter, die wir 20 Stück in ein Heft rausgebracht haben. Wer es nicht kennt, Dungeon Starter sind kurze Abenteuer sozusagen, die eigentlich runtergebrochen sind auf ihre Einzelteile. Also es sind eigentlich Werkzeugkästen oder Baukästen für Abenteuer. Das heißt, man hat 1-2 Monster mit Statblocks, man hat Eindrücke, die man den Spielern schildern kann, man hat kurze Hintergrundbeschreibungen, man hat spezielle Spielzüge. Also solche Dinge, die man eben braucht, aus denen man sich bedienen kann, um ein Dungeon World Abenteuer zu machen. Und da haben wir tatsächlich 3 ganz neue Dungeon Starter zusammengestellt. Und zwar von deutschen Autoren geschriebene. Also auch da dann tatsächlich eigenständiges Material. Und zwar von Ralf Gitzel zum einen und von Dennis Faupel. Insgesamt 3 Stück. Sehr unterschiedlich. Zum einen auf einer magischen Insel oder in einem geplagten Dorf im Grenzland oder in einer vergessenen Stadt, die im Gletscher gefunden wurde und man dort auf Schatzsuche geht. Also wie man es für Dungeon World kennt, viel Fantasy-Action in kleinem Format. Gleich 3 Stück auf einmal. Und dann, das sind die erste Hälfte, sozusagen. Und dann kommt der Dämonenfürst.
Genau, die zweite Hälfte ist der Dämonenfürst. Da haben wir ein Abenteuer übersetzt, das es auch durch die Kickstarter-Kampagne, also die amerikanische Kickstarter-Kampagne, möglich gemacht wurde. Und das ist die natürliche Auslese. Da sind die Charaktere unterwegs zu einer Pilgerfahrt, könnte man sagen. Oder sind zumindest unterwegs mit einer Karawane. Die Karawane wird angegriffen. Alle werden versprengt in einem Wald, der ziemlich ungute Bewohner hat. Und dann muss man irgendwie versuchen, diese Siedlung zu erreichen, wobei die Banditen euch suchen und gleichzeitig noch die Bewohner des Waldes nicht gerade freundlich gesonnen sind. Wir haben das Abenteuer nicht nur übersetzt, sondern auch erweitert. Also es gibt zusätzliche Begegnungen und noch ein paar zusätzliche Texte, um das Ganze noch ein bisschen abzurunden.
Das heißt, wenn man für beide Spiele die Charakterbögen und die Grundregeln sozusagen mitbringt, kann man da direkt ein schönes Abenteuer spielen.
Genau, ich glaube sowohl, also ich glaube, wer bei Dungeon World einfach die Charakterbögen, die Klassenbücher herunterlädt und weiß ungefähr, wie das Spiel funktioniert, also ich glaube, die Sachen sind online verfügbar, der kann sofort loslegen. Beim Dämonenfürst müsste zumindest das Regelwerk da sein und dann werden Anfängercharaktere erschaffen. Kleiner Tipp, also ich finde es immer ganz schön, wenn man tatsächlich auch die Charaktere am Spieltisch erschafft und bei Anfängercharakteren geht das eigentlich auch recht schnell, vor allen Dingen, wenn sie alle von derselben Abstammung sind. Das heißt also, wenn man sozusagen am Gratis-Rollenspieltag schnell einsteigen möchte und man möchte die Charaktere aber noch erschaffen, dann sagen wir, alle sind Menschen, wir würfeln das aus, dann sind nämlich die Werte immer relativ ähnlich und die Würfelergebnisse bringen dann sozusagen ein bisschen Variation rein. Und dann kann man das Abenteuer eigentlich spielen. Ich bin mir ganz sicher, dass das sich in 2 Stunden durchspielen lässt.
Genau, die gibt es auch das werden wir auch als PDF zur Verfügung stellen. Und vielleicht noch kurz, falls jemand die Gelegenheit nutzen will, jetzt kommt wieder ein furchtbar schlimmer Werbeblock. Aber wir haben ja für Dungeon World auch neue Charakterbücher jetzt Anfang des Jahres als PDF zur Verfügung gestellt für einen kleinen Obolus. Vielleicht auch die Gelegenheit, da mal reinzugucken und die auszuprobieren. Und wenn es nur der Gast da ist, das ist ja eine sehr verrückte Rolle, wenn man so will.
Also meiner Meinung nach bietet sich das geradezu an. Also gerade der Gast da. Wir hatten letztes Jahr am Gratis-Rollenspieltag in Gelsenkirchen, den wir auch dieses Jahr wieder begehen, eine Mitspielerin, die dabei war und die wäre der perfekte Gast da gewesen.
Vielleicht sagt ihr noch mal 1-2 Sätze dazu. Was ist der Gast da?
Ach so, der Gast da ist ein recht spezielles Klassenbuch für Dungeon World. Und zwar ist er gerade für solche geeignet, die, wie gesagt, nur vielleicht mal kurz mal reinschauen wollen oder nicht wissen, ob sie wirklich jede Woche kommen oder sagen, ja, oder vielleicht ist der Charakter gerade draufgegangen und sie haben jetzt, passt gerade irgendwie nicht, einen neuen einzuführen, dann braucht man für eine halbe Sitzung mal einen anderen Charakter. Und der Gaststar ist das Redshirt, sozusagen. Ja, in verschiedenen Ausformungen ist es der zunächst mal gesichtslose NSC, der aber 1-2 Momente des Rampenlichts bekommt. Zum Beispiel, indem er todesmutig sich auf eine Falle wirft und damit die Gruppe rettet oder indem er zufällig aus der Gegend kommt und etwas weiß, was da los ist. Und der hat verschiedene Möglichkeiten zu sterben. Und je nachdem, aus welchem Hintergrund er kommt, sozusagen, ist er zu alt für den Job und steht kurz vor seiner Pensionierung oder ist er der aufstrebende junge Kadett oder so, hat er dann verschiedene Möglichkeiten für die Gruppe aktiv etwas zu tun und eine schöne Situation zu bekommen und der Gruppe weiterzuhelfen. Und er lässt sich sehr, sehr schnell erstellen und auch sehr schnell neu erstellen. Und er ist auch nicht dazu gedacht, aufzusteigen oder so, sondern es sind Wegwerfcharaktere. Aber im positiven Sinn. Also die bekommen dennoch, obwohl die Wegwerfkräfte sind, man kann die auch einfach mal raushauen und die ein bisschen anders machen und damit sehr, sehr schöne Szenen basteln im Grunde.
Es wäre der einzige Charakter, bei dem ich mir überlegt habe, dass sich lohnen würde, einen Abreißblock herzustellen. Vielleicht ist das eine Idee, die wir irgendwann mal umsetzen.
Ja, das wäre auf jeden Fall eine Idee, ja. Und also man kann den Gast da schon steigern. Die Sache ist nur, dass er direkt, also wo ein Charakter einen Erfahrungspunkt bekommen würde beim Misserfolg, steigt er direkt eine Stufe auf. Also er hat so ein paar spezielle Fähigkeiten, die bekommt er direkt, aber eben er stirbt dann auch besonders schnell. Und die Erfahrungspunkte, die er sich verdienen würde, bekommt zum Teil ja die Gruppe zum Beispiel. Wenn sie sagt, was habe ich denn eigentlich heute gelernt dadurch, dass der Gast, der Kadett oder der angeheuerte Helfer oder der mysteriöse Fremde bei uns waren, was habe ich denn jetzt gelernt? Also das ist dann der absolute Support-Charakter in dem Sinne.
Ich würde auch gerne nochmal kurz, ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal besprochen haben, aber ich würde auch gerne nochmal kurz auf die anderen eingehen, weil da sind ja dann noch zwei weitere Übersetzungen. Einmal eine Übersetzung des Dashing Heroes. Und dann war es nicht der Immolator, sondern der wurde ja nie zu Ende entwickelt, glaube ich, von den Designern. Wie hieß denn der?
Der in sich Firemage? The Branded heißt der dann. Also der Immolator ist ja im SRD quasi drin von Dungeon World. Der ist allerdings ja offensichtlich unter dem Eindruck gemacht worden, das ist, man kann ja in der Inhalt-Community noch nacharbeiten, ist aber nie fertig gemacht worden. Wurde aber ganz oft nachgefragt, weil der doch irgendwie zum Kanon dazugehört. Und die englischsprachige Community, besonders um Cameron Burns, guter Name für einen Immolator-Autor.
Völlig richtig,
Cameron Burns hat dann The Branded gemacht, auf Basis des Immolators. Und daraus haben wir uns dann bedient, um den Feuerbringer zu basteln. Also das ist ein sehr impulsiver, emotionaler Charakter, der alles in Brand steckt.
Ist feurig,
wörtlich wie auch im übertragenen Sinn. Genau. Den haben wir, das sozusagen eine Besetzung, ebenfalls der Dashing Hero, den wir als den Haudegen besetzt haben, also der Swashbuckling-Held, der strahlende Figur, die eine Held nach der nächsten vollbringt und aufregende Abenteuer und Romanzen an jeder Ecke findet. Ein interessanter Kontrast zum Paladin zum Beispiel, als der Anführer vielleicht, der einen ganz anderen Stil hat. Und wir haben auch den Gladiator übersetzt.
Stimmt.
Der, wie viele Sachen, die wir übersetzen, von Jacob Randolph ist. Und der hat so einen Dark Sun-artigen Hintergrund, also ist ein Arena-Kämpfer, der mit fiesen Tricks und vor allem einem Arsenal an fiesen Waffen nach und nach seine Gegner auf besonders spektakuläre Weise um die Ecke bringt.
Und dann hast du dich natürlich noch ins Zeug gelegt und drei neue Klassenbücher gebaut, die ja wirklich sehr ungewöhnlich sind. Das waren ja Sachen, die sich Leute also drei Personen aus unserer Vorbestellungsaktion wünschen konnten. Das war sehr kompliziert zu bauen, wie du wahrscheinlich genauer ausführen kannst. Aber die Sachen sind am Ende sehr, sehr gut geworden. Also da ist einmal die Flammenprinzessin, einmal der Hilfstürhüter und dann der Schrottsammler.
Genau, also ist zwar nicht einfach, die zu machen, aber unsere Fans hatten eine gewisse Vorstellung, was passieren sollte. Und es macht schon Spaß, so ein Konzept zu entwickeln und dann eben auch zu testen. Und ganz, ganz einfach runtergebrochen ist Flammenprinzessin, Schrottsammler und Hilfstürhüter sind im Grunde drei Rollenspielsysteme jeweils in ein Klassenbuch gegossen. Ja, also wir haben einmal Lamentations of the Flame Princess mit Old School, und du spielst die Flammenprinzessin, die immer mit einem Bein im Grab steht und ein seltsames Verhältnis mit dem Tod hat, aber auch völlig unkontrollierte Zauber abbrennen kann und mit Wahnsinn und Verstümmelung aus dem Tod zurückkommen kann und länger lebt als alle anderen. Wir haben den Hilfstierhüter, der im Grunde Beyond the Wall-Derivat ist, also ein junger Held oder junge Heldin, die zum ersten Mal sozusagen ihre Heldenreise beginnen. Fangen klein an und haben irgendwie ein magisches Tier, um das sie sich kümmern müssen, das erstmal gar nicht so besonders hilfreich ist, aber irgendwie sonderbar. Und die suchen nach ihrer großen Bestimmung im Leben, ihrer großen Herkunft, ihrer mystischen, und sind sozusagen auch der Frodo, also heißt der Gruppen, der moralische Kompass für die Gruppe, kann also auch entsprechend Moral ausdrücken.
Der Frodo der Gruppe,
ja. Schön. Und der Schrottsammler ist am Schluss so ein, De Genesis-Charakter, das heißt, der findet in den Dungeons, die man normalerweise so besucht, findet der Spuren einer untergegangenen Zivilisation. Das kann auch so, das war so ein bisschen inspiriert auch von Horizon Zero Dawn. Also, das heißt, im Grunde Fantasy-Charakter kommen in einen Dungeon, plötzlich ist halt so irgendeine Art von Hochtechnologie, und die schlachten sie aus und basteln sie um, machen auch was ganzes Neues. Und das ist der Schrottsammler, der ist halb Archäologe, halb Bastler und trägt die industrielle Revolution in die Welt mit seinen Basteleien.
Das war eigentlich das Geilste, dass sich die Kampagnenwelt dadurch verändert. Also je nachdem, in welcher Siedlung er irgendwie was hinterlässt.
Genau, er braucht halt Schrott, daraus kann er Eigenschaften gewinnen und die auf andere Geräte übertragen. Und er kann ihn schon auch verkaufen. Und je mehr er das verkauft, desto mehr schafft er Nachfrage und der Preis steigt auch. Er kann mehr Geld damit verdienen. Aber damit verändert sich auch die Welt, indem plötzlich alle anfangen, eigenartige Geräte zu bauen. Also.
Ja. Lass uns doch kurz bei Dungeon World bleiben. Wir haben ja auch jetzt als ganz neues Buch die Fleisch zu Stein rausbringen können. Das befindet sich im Druck mittlerweile und dürfte dann auch demnächst erscheinen. Wie sieht's denn da aus? Das ist das letzte Abenteuer, was wir von David Geil und Melissa Fischer übersetzt haben.
Genau, da hatten wir ja schon mit Grauenfeld und den schwarzen Schuppen, hatten wir ja schon zwei, und das ist jetzt das dritte. Es ist ungefähr so dick wie die beiden zusammen, würde ich sagen. Also es ist auch ihr größter Streich bisher. Und wer die schwarzen Schuppen kennt, weiß auch schon, was man hier zu erwarten hat. Und zwar, es ist fast schon ein Kampagnenhintergrund, den man da kriegt. Also eine große Gegend mit mehreren Schauplätzen und mehreren aktiven Gegenspielern. Neuen Zonen für die Charaktere, das heißt neue Gegenstände und Charakteroptionen etc. Es geht, wie der Name schon andeutet, Fleisch zu Stein. Im Original ist es If These Stones Could Scream, dem ja recht barocke Titel, die wir so ein bisschen vereinfachen.
Die auch schwer zu übersetzen.
Und da geht es tatsächlich in eine Wüstengegend, die von einer, ich spoilere mal nicht, weil es auf dem Cover drauf ist, also es ist kein Spoiler, von einer Medusa geplagt werden. Und man, allerdings, das ist noch längst nicht alles, und die Gegend hat auch eine tiefe Geschichte und sehr viele Dinge, die noch übrig sind, und auch diese Medusa ist eigentlich nicht ganz so, wie sie scheint. Also viel zu entdecken und zweifelsfall auch zu erschlagen und zu looten für unsere Dungeon World Helden. Und ja, es wurde schon gefragt, bei den Dungeon Startern gibt es ein Abenteuer zu einer Medusa in der Wüste.
Die haben wir sogar besprochen, diesen Dungeon Starter
genau, als Podcast. Die Stadt der Säulen heißt die. Und es ist nicht dasselbe, aber es ließen sich ganz hervorragend Querverbindungen ziehen. Also wenn eure Gruppe schon mal Stadt der Säulen gespielt hat, könntet ihr hervorragend Fleisch zu Stein dahinter schieben, um das Ganze sozusagen, es gibt noch eine zweite Medusa, und das steckt eigentlich wirklich hinter der ganzen Sache. Also.
Ja, ist, glaube ich, nicht schlecht. Also ist auch diesmal ein Softcover, das Ganze. Und ich bin auch schon sehr gespannt, wenn das
mit
kommt.
Mit Buchrücken.
Ja, und immer tollen Illustrationen auch von den beiden.
Ja, ist richtig, ja. Ja, für den Dämonenfürst kann ich dann noch mal kurz sagen, was da demnächst erscheint. Also wir haben die Kampagne inzwischen abgeschlossen. Also das PDF dürfte an die Vorbesteller bereits verschickt sein.
Beziehungsweise im Benutzerkonto hinterlegt.
Genau, ist da hinterlegt. Wir verschicken die auf Floppy Disk.
Genau. Brief. Ja, 5,5 Viertel Zoll Disketten.
Wäre eigentlich mal ein schöner Gag.
Finden wir ein Laufwerk dafür.
Hätten wir ein Cyberpunk-Spiel, würden wir es machen. Ich glaube, da würde ich das auf 12 Disketten würde ich dann das PDF verschicken. Das wäre ganz witzig.
Ja, und dann ist auf der 11. der Fehler. Ja, ja.
Exakt, genau. Das macht man absichtlich, ja. Da steht dann aber der Download-Code dann drauf.
Gilt
ja.
Buchpreisbindung für Disketten?
Ich würde behaupten, ja, weil das Buch ja... das Buch ist ja das Entscheidende.
Flixt. Wir finden da noch eine Lösung. Wir schlängeln uns da noch durch irgendwann. Aber gut, die Kampagne ist, wie gesagt, da. Die geht auch jetzt in Druck. Ist wahrscheinlich sogar schon im Druck, wenn dieser Podcast erscheint. Und das ist die erste Kampagne, die erschienen ist für Der Schatten des Dämonenfürsten auf Englisch. Und wir haben sie übersetzt, aber auch wieder erweitert. Das heißt, wir haben also neue Bilder da drin. Wir haben zusätzliche Texte da drin. Also die Abenteuer, wie man in die Abenteuer besser reinkommt und wie man wieder rauskommt. Wir werden auch noch einen Podcast machen zu der Kampagne und erklären, wie man die aufbaut. Die ist sehr frei in ihrer Art und Weise, also ist nicht vergleichbar mit irgendwie sowas wie Berge des Wahnsinns oder so oder andere Kampagnen wie so ein Abenteuerpfad für Pathfinder oder sowas. Das geht in eine andere Richtung hier, also da ist man sehr flexibel mit den Abenteuern, da muss man sich ein bisschen umgewöhnen. Das wirkt am Anfang erstmal wie so ein Flickenteppich, das ist aber ziemlich cool. Das ergibt sich dann alles so im Laufe des Spiels. Aber das war sozusagen das Letzte, was aus unserer Vorbestellungskampagne übrig geblieben ist. Dazu passend erscheint dann noch der Band Der Mann, der auf Urd fiel. Das ist der Abenteuerband mit 4 neuen Abenteuern für Charaktere im Meisterpfad. Da haben wir sehr unterschiedliche Abenteuer. Unter anderem geht es einmal um einen Zug, der verschwindet. Wir haben einen blauen Mann, der auf Urtfiel und riesengroß ist. Und dann gibt es drei Fraktionen, die sich um diesen Mann streiten, was er da tut und warum der da ist. Dann gibt es ein Spukhaus als Szenario. Und das letzte Abenteuer sind die Tribute des Riesen. Da kommen die Charaktere in ein Dorf, wo es eigentlich immer so einen Riesen gab, der so als der freundliche Riese angesehen wurde. Da mussten die Dorfbewohner dem immer nur ein bisschen Bier geben und so und vielleicht mal irgendwie was braten, damit der was zu essen hat und so. Der war so okay, da haben die Bewohner sich dran gewöhnt, aber eines Tages kommt er und verlangt Menschenopfer. Das führt dann zu einigen Problemen und man muss mit einem sehr starken Gegner aufräumen, was auch eine gewisse Herausforderung in sich trägt. Auch hier alle Abenteuer wieder sehr kurz, perfekt für einen Spielabend. Und ohne viel Vorbereitung, das ist ja der Clou an dem ganzen System und sollte eigentlich auch dann gut funktionieren am Spieltisch. Ja, das sind erstmal die Sachen, die erscheinen.
Genau, wir haben noch ein bisschen an PDFs nachgelegt, also sowohl für den neuesten Band aus dem Winterwald, den verlorenen Pfade, aber auch für die Gesellschaft der Träumer und für den tiefen Wald gibt es jetzt auch die PDF-Fassung, falls euch das lieber ist. Das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Also im März hat sich irgendwie einiges bei uns im Shop getan.
Ja, das war einfach, der Februar war irgendwie völlig in Beschlag vom Gratis-Rollenspieltag. Mhm. Also da wurden wir ein wenig überrascht aus diversen Gründen. Aber das hat dann doch alles ganz gut funktioniert. Aber jetzt kommt irgendwie einmal so ein Schwung an Kram. Das ist eigentlich auch nicht ideal. Also es wäre schöner, wenn man das irgendwie so ein bisschen
aufspäten kann. Das ist immer so ein bisschen aufgeteilt, ne? Weil jetzt vielleicht im April noch nicht, aber irgendwie ab Mai und spätestens im Juni beginnt dann die Con-Saison sozusagen, wo wir irgendwie einmal im Monat irgendwo unterwegs sind. Das ist ja auch dann nochmal eine Phase, wo Zeit verloren geht. Also verloren geht, klingt jetzt so böse, ne? Aber
es ist eine andere Form
genau, von Arbeitszeit. Genau, man ist eben nicht am Schreibtisch, um was zu machen, sondern ist unterwegs und trifft nette Leute. Das ist genauso gut, aber es besorgt eben dafür, dass man die Arbeit, dass man in der Zeit dann lieber drucken lässt und solche Geschichten das so ein bisschen anders aufteilt. Ja, du hattest gerade schon gedacht, falls da vielleicht irgendwie Fragen kommen, also im Prinzip die beiden Abenteuerbände zu Dungeon World und dem Dämonenfürsten und auch die Kampagne werden Mitte April, denke ich mal, rausgehen und ankommen. Irgendwelche schlimmeren Katastrophen mal ausgenommen.
Jetzt fängst du auch noch an. Der Andreas hat es auch schon gesagt mit Abenteuergestein. Ich sag mal, ja, am besten gar nicht erst drüber sprechen. Diese Katastrophen existieren. Die passieren alle.
Ja, ja, das nee, gibt wir es. Reden jetzt, Abenteuergestalten kommt danach, ja. Das wird.
Okay.
Also da haben wir jetzt ja noch keinen definitiven Termin. Da haben wir April, Mai angegeben und da gucken wir jetzt mal, wie das sich alles so zurechtruckelt.
Okay, dann werfen wir nochmal einen Blick auf Sachen, die in unserer Bearbeitung sind. Und da Stefan hier ist, kann er uns bestimmt was erzählen über Blades in the Dark.
Ach so, ich hatte gedacht, du fragst über einen anderen 15 Dinge, die wir so in Bearbeitung haben, zu denen ich jetzt im Folgenden ganz viele Teaser droppen werde, ohne zu sagen, was das alles ist.
Vor allen Dingen die ganzen Geheimprojekte, die wir noch gar nicht angekündigt haben.
In der Tat. Ich werde jetzt also im Folgenden, wenn ihr jetzt immer den ersten Buchstaben meiner Sätze nehmen.
Beim Schneiden piepen wir einfach alles weg.
Ja. Aber ja. das wäre gut. Ich sag jetzt was und ihr piept dann was weg. Komm, machen wir das?
Das ist nicht schlecht. Genau. Wir bringen also demnächst Folgendes raus. Das ist wirklich sehr interessant. Also auf das Projekt freue ich mich schon. Ach, die Leute werden uns so hassen.
So. Weißt du, wer ebenfalls gehasst wird? Die Schurken, die bei Blades in the Dark spielt. Und zwar werden die von dem Gesetz gehasst und auch von ihren Nachbarn. Woher ich das weiß, ich bin gerade an einer sehr interessanten Phase der Übersetzungsarbeit an Blades in the Dark. Und zwar dem Testspielen. Das ist etwas, was ich vorher unterschätzt hatte, was aber sehr wichtig ist für die Übersetzung, ist es mal zu spielen. Wir haben jetzt ja, dank der unermüdlichen Arbeit von Tina Trillitsch, die leitende Übersetzerin in dem Projekt ist, haben wir die ersten Kapitel, ich glaube die ersten drei sind jetzt praktisch durch und das sind im Grunde auch die schwierigsten, denn da werden alle Regelbegriffe und auch die Regelzusammenhänge und die Spielregeln im Grunde alle einmal abgehandelt. Also wer sich schon mal dran gemacht hat, solche Texte zu übersetzen, weiß, wenn man die erstmal hinter sich hat, dann sind Flufftexte sozusagen, ja, was passiert in der Stadt und so, das ist dann eine Kleinigkeit. Aber die Spielregeln, die Charakterbeschreibung, also Charakterbücher und so weiter, alle zu versehen, das ist die wirkliche Arbeit und da kämpft sie sich tapfer durch. Und es hat ausgereicht, schon was wir haben, um mal das an den Spieltisch zu bringen. Ich habe ja meine Hausgruppe sozusagen dafür. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie die deutschen Begriffe dann am Spieltisch verwendet oder auch nicht verwendet werden. Und dann mal schaut, treffen die eigentlich das, was sich, auf dem Papier sieht ja einiges immer sehr schön aus, aber taugt dieser Begriff eigentlich dazu, benutzt zu werden?
Das ist tatsächlich ein sehr interessanter Bereich, wenn man so eine Übersetzung macht. Also ich finde, das wird auch immer deutlich, wenn man beim Dämonenfürst zum Beispiel Namen gibt für Orte, wie die dann so klingen, wenn man die tatsächlich ausspricht.
Der Klassiker ist ja auch, wenn man selber einen Charakter macht, immer erstmal den Namen ein paar Mal vorsagen, gucken, ob irgendwie Penela-Scherze da drauflassen. Das ist ganz gefährlich. Da hast du einen und der erste Antwort vom Mitspieler ist dann, füge hier irgendetwas
Unangemessenes füge hier ein. Etwas Obszönes ein.
Ja. Aber so, und das haben wir getestet, ja. Beziehungsweise eben auch geschaut, passt eigentlich das Wort, was die Aktion beschreibt, eigentlich zu dem, was die Spieler tun in dem Moment? Oder würden sie eigentlich ein anderes Wort dafür verwenden? Als was bezeichnet man zum Beispiel, wir hatten das Problem der Gang und der Crew und so weiter. Also was bezeichnen die eigentlich ihre Gruppe selber? Also was bezeichnen die sich und so weiter? Und das ist ganz spannend, weil im Grunde, ja, sie bezeichnen sich als eine Gang. Dann könnt ihr noch Syndikate und Ringe und so alles so machen. Das ist alles von der Besetzung her richtig. Aber am Spieltisch würde das so niemand sagen. Gleiche gilt übrigens auch für Titel von Rollenspielen. Also du sagst selbst zum Beispiel Dämonenfürst einfach. Also ein Rollenspieltitel muss auch funktionieren, wenn man ihn auf ein Wort abkürzt. Wir spielen heute Blades, wir spielen Dämonenfürsten, wir spielen heute Dungeon World Gate. Ja, weil das irgendwie in einem Satz ziehen. Aber auch sowas muss man eben auch ein bisschen auf achten. So, und da kommen wir gut voran. Wie gesagt, die Charakterbücher sind da, die Regeln sind da und ja, wie gesagt, das Layout und Design werden wir einfach übernehmen und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da auf jeden Fall dieses Jahr dann den Großteil der Arbeit hinter uns kriegen.
Ja, das wäre, glaube ich, sehr erfreulich und wir freuen uns, glaube ich, schon alle auf Strolche und Dolche hier.
Strolche und Dolche, genau. So heißt es natürlich im Deutschen. Blades and Dark ist, wir wurden oft gesprochen, warum habt ihr Beyond the Wall nicht eingedeutscht? Und
ja, genau.
Es wurde jetzt so oft gedacht und dann haben wir mit dem Dämonenfürsten haben wir es ja schon versucht, ja, das kam auch gut an. Deswegen bleiben wir jetzt dabei mit Strolchen und Dolchen. Aber etwas, das wir uns auch überlegt haben zum Beispiel, ist, das grundlegende Problem bei Blades in the Dark ist ja die vielen englischen Eigennamen. Ja, also die Charaktere haben englische Namen. Da gibt's dann Lord Skurlock zum Beispiel. Und es gibt dann Crow's Foot ist ein Distrikt von Duskwall. Und da herrschen dann die Bande, die kriminelle Gang der Crows und so weiter. Da haben wir uns dafür entschieden, dass wir Englisch zu einem gewissen Teil in der Spielwelt beibehalten. Und zwar immer dann, wenn es sich auf die kriminelle Unterwelt bezieht. Also wir gehen davon aus, dass in Duskwall, das nennt sich hier in der Spielwelt, nennt sich das der akorosianische Slang, also die Gossensprache, dass das Englisch ist.
Ja, okay.
Und das heißt, es bleibt Duskwall oder The Dusk. Und es bleibt auch Crow's Foot und es bleiben auch The Crows, aber die Polizei sind nicht die Blue Coats, sondern die Blauröcke. Also alles, was obrigkeitlich ist, wird eingedeutscht und alles, was Unterwelt ist, bleibt Englisch. Weil es klingt einfach, sozusagen die Touchstones für das Spiel sind Peaky Blinders und eine viktorianische Unterwelt. Und ja, das ist einfach, da ist das Englische einfach auch ein Stilelement, was wir beibehalten werden. Aber sowas muss man sich entsprechend auch nach und nach dann erarbeiten, schauen, wie das klingt.
Hey, ihr hattet, ich glaube, in einem der letzten Talks hatten wir schon mal genau diese Crow-Problematik. Genau, das sozusagen in der Spielwelt erklärt, darzustellen, dass man einige Dinge übersetzt und andere nicht, finde ich gut.
Ja. Dann kann ich auch noch mal kurz zum Dämonenfürsten was sagen, was da wieder als nächstes kommt. Also da ist ja eines der Systeme, wo, glaube ich, am meisten zu erschienen ist, abgesehen jetzt von Dungeon World vielleicht. Robert Schwalb ist wahnsinnig emsig dabei, Material rauszubringen. Und wir arbeiten gerade an der an dem Hintergrund- und Kampagnenband Die Wüstnis, der sich damit beschäftigt, wie diese sieben Festungen der Kreuzfahrer sich gegen die Wüstnis eben auflehnen, wo die Untoten und der ehemalige Hexenkönig herkommt. Und da werden wir zwei Bände kombinieren, einmal die Hintergrundbeschreibung und einmal eine kleine Minikampagne aus vier oder fünf Abenteuern sind es, meine ich. Da ist die Übersetzung teilweise schon sehr fortgeschritten. Der Kampagnenteil ist beispielsweise schon übersetzt, der andere Teil wird gerade übersetzt. Das wird dann das erste größere neue Buch nach der Kampagne.
Dann gibt es noch einige kleinere Charakterheftchen, die wir machen wollen für die verschiedenen Lehrlingspfade. Das heißt, für die vier Grundpfade wird es dann im DIN A5-Format kleine Heftchen geben, die dann noch mehr Optionen und Hintergrund für diese Klassen bieten.
Genau, die sind sogar schon alle übersetzt, die lektoriere ich gerade, wenn ich irgendwie Zeit finde.
Genau, und wir haben auch, um das vielleicht kurz, auch das dritte größere System, was wir haben mit Beyond the Wall, nicht vergessen. Da ist zum einen in die Ferne, war ja schon länger so, dass wir die Mappe nicht mehr hatten, aber immer noch Kampagnenhandbuch und die Bedrohung verkaufen konnten. Auch da geht der Vorrat langsam zur Neige und darum beginnen da jetzt die Arbeiten, das Ganze als Hardcover umzuarbeiten. Das wird dann auch jetzt in den nächsten Wochen, Monaten als Hardcover wahrscheinlich ergänzt, um die Schauplätze, die es ja auch nicht mehr gedruckt gibt, irgendwas in der Richtung geben. Und irgendwann kommen dann auch noch die Goblins als neue Abenteuerband dazu. Da gab es ja auch mal eine Aktion. Und vielleicht kannst du, Daniel, noch mal kurz was zu DCC sagen. Da gab es bei Twitter jetzt noch mal irgendwie auch Nachfragen und vielleicht interessiert das nicht nur die paar Leute, die bei Twitter danach gefragt haben, wie da so der Stand ist und auch wie sozusagen das Publikationsformat ist. Das ist ja ein ziemlicher Brocken. Da gab es die Nachfrage, ob man das in mehrere Bände aufteilt oder ähnliches.
Dann fange ich erstmal an mit dem Stand, wo wir sind. Also wir sind immer noch im zweiten Lektorat. Wir nehmen uns dem Ganzen kapitelweise an. Das Buch ist ja relativ dick. Das heißt also, man arbeitet sich dann so Kapitel für Kapitel vorwärts. Das klappt auch ganz gut. Und das erste Kapitel haben wir auch soweit schon auf Vordermann gebracht. Da können wir vielleicht demnächst mal was zeigen, wie das so ausschaut. Da hatten wir ein anderes Problem. Vielleicht komme ich da, wenn das Buch erschienen ist und wir alle lachen, können wir dann anschließend, kann ich das anschließend nochmal erzählen. Im Moment sorgt es eher etwas für Stirnrunzeln, aber wir haben eine Lösung gefunden. Erinnere mich nochmal daran, dass ich das nochmal ausführe, wenn das Buch erschienen ist. Die Aufteilung wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Also Goodman Games ist sehr daran gelegen, dass es eben ein Buch ist, dass es eben nicht getrennt verkauft wird. Ich bin nicht sicher, ob die irgendwann mal sowas geplant haben, das irgendwie irgendwie aufzusplitten. Soweit ich weiß, nicht. Und wir können auch nicht großartig daran was ändern. Also ich kann natürlich verstehen, dass man sagt, okay, das Buch ist sehr dick, ich möchte es nicht jedes Mal zum Spielabend mitbringen, das kann ich durchaus verstehen, aber letztendlich ist das einzige Kapitel, was du dann anschließend noch brauchst, sind ja die Zauber. Der Magier ist der einzige, der sozusagen dieses Buch braucht anschließend. Ich glaube, da wird es Lösungen für geben, aber eine Aufteilung wird es definitiv nicht geben. Also das muss ich leider ausschließen, das tut mir dann sehr leid, aber betrachtet das Ganze als Training für eure Konstitution, das Buch mitzunehmen.
Genau, wird ja wahrscheinlich dann auch wieder eine digitale Fassung geben, die man dann,
ja, natürlich.
Wo wir uns da sicherlich, das ist genau das, was du meinst, wo wir sicherlich uns irgendwie was einfallen lassen, dass es da dann auch irgendwie fair ist und man da vernünftig mit handhaben kann.
Und auch schnelle Referenzen, ne? Also innerhalb des PDFs, wenn es dann um Zauber geht oder so. Da gibt es ja Möglichkeiten, wie man das gut referenzieren kann.
Genau, also es hat nicht nur finanzielle Gründe, wie das da bei Twitter kurz auftauchte, sondern eben geht über das hinaus, also über die Frage hinaus, ob es drei Bücher jetzt mehr kosten oder nicht. Ich glaube, wenn das der Grund wäre, würden wir schon irgendwie gucken, ob wir das finanziert kriegen oder nicht.
Das darf man aber auch nicht vergessen. Also das ist tatsächlich ein finanzieller Unterschied. Es ist immer einfacher, ein Buch herzustellen als mehrere.
Genau, aber worauf ich hinaus will, ich glaube, wenn wir es machen könnten, würden wir auch darüber ja überlegen, das im Rahmen einer Vorbestellung abzuklären. Ja, also wie wir zum Beispiel bei Dread ja auch von Anfang an dickeres Papier haben wollten und das mit eingerechnet haben und mit finanziert haben lassen, würden wir das da wahrscheinlich ähnlich machen. Aber das ist jetzt eine reine Kaffeesatzleserei-Diskussion. Von daher sozusagen, auch das wird dieses Jahr, du hast ja gerade den Fortschritt gerade schon gemacht, auch das wird.
Ja, ich bin da sehr hinterher, also ich möchte das gerne zügig haben. Also wir sind genauso gespannt auf das Spiel wie alle Leute da draußen und Ziel sollte es ja sein, das Regelwerk herauszubringen, was dann eben auch das einzige Regelwerk ist, was man braucht. Ne? Man braucht dann anschließend nie wieder ein anderes Regelwerk. Das ist zwar in der vierten Edition mittlerweile, aber es hat sich nichts geändert an den Regeln. Ne? Es ist also nicht irgendwie ein Update oder sowas. Das gab es nicht, das braucht es auch nicht. Aber wir wollen eben neben dem Regelwerk direkt auch noch ein, zwei Abenteuer, fünf Abenteuer waren es sogar. Also ich habe irgendwie fünf Abenteuer auf meiner Liste, die möchte ich gerne, dass sie zügig auch erscheinen dann.
Also viel zu tun und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren auch immer gemerkt, selbst wenn man gut und im Zeitplan dabei ist, sind es am Ende immer noch irgendwie ein, zwei Monate, die dann noch dazukommen, weil hier noch eine Kleinigkeit zu korrigieren ist und da. Und dann fällt einem hier noch was auf und dann muss man mit der Druckerei nochmal Rücksprache halten. Von daher sind wir vorsichtig, was so ganz konkrete Veröffentlichungen angeht. Aber es kommt. Jetzt sind wir auch schon gut dabei. Gibt es noch was, was ihr loswerden wollt?
Also ich würde schon mal gerne was loswerden. Und zwar, weil ich bin ja sozusagen der Sonderbeauftragte für PBTA-Spiele hier nach Dungeon World. Und während Blazen sagt, ist natürlich unser größtes Projekt sozusagen in der Sparte, in das wir auch sehr viel Energie reinpacken. Aber es gibt noch zwei etwas kleinere Projekte aus dieser Nische, die noch, wie wir wahrscheinlich noch vor Blades in the Dark fertigstellen können. Und zwar ist das zum einen Alas for the Awful Sea. Da überlegen wir noch an einem guten deutschen Titel, aber das machen wir dann ganz am Ende. Das ist
wie wäre es mit Seeweh?
Oh mein Gott.
Ich nehme das so auf. Ja. Die W- und See-Sache ist tatsächlich OW, die See ist ja, also nicht so gut wie Strolch und Dolch, aber wir arbeiten dran. Das ist, wie gesagt, auch ein PBTA-Spiel, ein Storygame, sehr regelleicht, was die Spieler in die verarmten britischen Inseln des Mitte des 19. Jahrhunderts entführt, so sehr maritim in kleine Fischerdörfer in den Hebriden und wo man sich eben als Crew eines Schiffes, Handelsschiffes, durch diese Communities bewegt, die ja alle verstrickt sind mit Leidenschaften und mit Armut und Verzweiflung und Schmugglerei und vor allem dann auch maritime Folklore, also Seemannsgarn, das dann dort existiert. Und zum Beispiel kann es sein, einer spielt den Kapitän, einer spielt dann den ersten Offizier, einer spielt vielleicht den Händler, dem das Schiff gehört und einer spielt vielleicht auch jemanden, der gar kein richtiger Mensch ist, sondern eine Kreatur, die nur in Menschengestalt an Bord lebt. Und interessant daran ist, dass eben das Charakterbuch noch immer gecrossed wird mit ja, einem besonderen Typ. Zum Beispiel ist man dann der Gläubige oder derjenige, der Clan, dem Clan angehört, der hier lebt, oder jemand, der für die Liebe einsteht und so weiter. Also man kann verschiedene Mischungen machen. Und da sind wir schon sehr weit. Verena ist gerade bei dem letzten Lektoratsdurchlauf. Das heißt, da geht es bald in die Layout-Phase.
Genau, außerdem, ich fand das Spiel recht düster, melancholisch könnte man vielleicht auch dazu sagen. Und ich habe auch letztens eine Folge gehört von Mud and Blood, das ist ein Podcast, der sich eben mit Grim and Dark Fantasy und anderen Rollenspielen beschäftigt. Und da wurden die beiden Designerinnen von dem Spiel interviewt. Ich verlinke das einfach mal hier drunter. Fand ich nämlich ganz interessant. Das hat denen auch sehr zugesagt.
Ja, genau. Wenn man so eine Fischerhütte sieht, in der ein kleines Licht nur noch scheint und im Sturm und diese Melancholie, das ist Alas for the Awful Sea.
Passt gut.
Das hat Horror und Düster angesprochen. Richtig Horror und richtig Düster wird's dann bei dem zweiten Ding, was noch kommt und auch schon recht weit ist, Mythos World. Ja, wir kennen Dungeon World für Dungeon Fantasy und jetzt kommt Mythos World, was die Lovecraft-Seite des Rollenspielers Lieblings-Freizeitgestaltung abdeckt. und zwar eben den Cthulhu-Mythos. Da ist die Übersetzung fast fertig. Da arbeiten Axel und die Lena dran. Und da, wie gesagt, das Buch ist deutlich schmaler als Dungeon World. Wir kennen das ja, für Cthulhu braucht man oft sehr wenig Regeln nur, und das ist hier ähnlich. Aber es überträgt dasselbe. Man hat die Klassenbücher, weiß der Professor oder der Archäologe, der Privatdetektiv, wie auch immer, überträgt das in diese typisch Dungeon-World-artige, die Gruppe gestaltet so ein bisschen gemeinsam das Dorf, in dem sie sind oder das Problem, in dem sie sich befassen und ja, diese Art, wie Spielzüge aufgebaut sind mit speziellen Sachen. Der Archäologe hat dann zum Beispiel die Fähigkeit, Sachen zu entschlüsseln oder der Antiquar hat eigener Laden, der als Basis für die Gruppe dienen kann und so weiter. Wir haben außerdem, erweitern wir es ein ganz klein wenig, denn da haben wir Carsten Pohl noch dazu geholt. Dr. Carsten Pohl, den die Cthulhu-Veteranen sich erkennen von sehr, sehr vielen One-Shots. Und der schreibt noch zusammen mit Elena einen Kommentar über Geisteskrankheiten, geistige Störungen und ähnliches. Denn das ist natürlich ein großes Thema bei Cthulhu und wie so oft ist es natürlich problematisch, das zum Teil dann als Spielmaterial umzusetzen. Und das wird dann noch etwas eingerahmt mit einem fachkundigen Kommentar.
Ja, außerdem wollten wir die Resources ebenfalls dazu packen, die noch erschienen sind. Und das werden wir ebenfalls
einarbeiten. Es kommen dann zum Beispiel noch mehr Dörfer. Also es gibt ein Beispieldorf im Buch und wir machen dann eben noch verschiedene Locations und Orte, an denen man seine Kampagne starten lassen kann.
Ja, außerdem wird es natürlich optisch völlig anders aussehen. Also da werden wir uns ein ganz neues Design überlegen und dann schauen.
Das kennt man inzwischen ja so.
Genau, was man dann daraus machen kann noch. Ich glaube, das ist dann auch ganz interessant, ja. Ja, das ist auch schon mal nicht schlecht. Da haben wir schon mal einiges auf dem Schirm. Die Chancen, dass neue Vorstellungen kommen in diesem Jahr, sind relativ hoch. Ich hoffe, dass wir das so ein bisschen auseinanderziehen können. Aber es wird sich dann zeigen, wann wir was genau produzieren können.
Einen habe ich immer noch.
Einen hast du noch?
Auch PBTA, aber noch kleiner. Ja,
noch
winziger. Das ganz winzigste, und zwar, das stehen wir ganz am Anfang, aber ich möchte es gerne loswerden, weil es ist wirklich, wirklich witzig. Runaway Hirelings von Thomas Novose, glaube ich. Aha. Steht momentan bei Mietling auf Abwägen oder ähnlichem bei uns auf dem Schirm. Und dann die Grundprämisse ist die, man kennt das klassischerweise, die Helden haben eine Gruppe von Gefolgsleuten oder angeheuerten Helfern und Trägern, begleiten die in den Dungeon. Aber in diesem Fall ist es so, die Heldengruppe beißt leider beim Endgegner ins Gras und die Gefolgsleute, die Hirelings, bleiben übrig. Das heißt, man hat vielleicht den Typen, der mit einem Stock die Fallen anpufft und guckt, was passiert, den Typen, der die Fackel trägt, einen Bauern oder einen vielleicht den örtlichen Mönch oder so, oder der Essen kocht. Und die hängen jetzt mit dem bisschen, was sie haben und dem noch viel weniger, was sie können, in diesem tödlichen Dungeon fest und sind absolut unfähig in die Situation und müssen da wieder raus. Und das ist, ja, ein Mordspaß. Und es ist sozusagen die Oldschool-D&D-Stil, ähnlich wieder mit PBTA-Klassenbüchern, aber wirklich gedreht auf absolut Leute, die absolut dieser Sache nicht mehr gewachsen sind, aber irgendwie dann zusammenarbeiten müssen, um da rauszukommen. Also ist.
Ja, genau. Und unterhaltsamer One-Shot, wo der Dungeon dann im Laufe des Spiels gebaut wird. Also der muss
genau, weil theoretisch werden. Waren die ja schon mal da und da kann man sagen, war auf dem Weg rein, was war denn hier die Probleme, wo kommt denn jetzt raus und so weiter. Also man baut den Dungeon sozusagen, ist Reverse Engineering, man baut den dann rückwärts, indem man wieder aus ihm rausgeht. Das Ganze hat im Original 40 Seiten, also ist ein wirklich schlankes Ding und ja, wird natürlich auch komplett neu aufgemacht von uns.
Genau, das Ganze ist von dem Infernal Teddy von Neue Abenteuer übersetzt und ich bin mir sicher, dass wir da auch optisch noch was machen können. Die Marie Hecher wird das Ganze illustrieren, die auch schon Abenteuergestalten illustriert hat. Das ist ganz schön. Ich glaube, da werden wir ein sehr sehr ungewöhnliches kleines Buch machen, für die kleine Reihe natürlich.
Ja. Ich habe noch viel mehr, aber ich muss jetzt Schluss machen, sonst wird es zu lang.
Ja. Genau, es ist eigentlich schon zu spät, wir haben schon 10 Minuten lang überzogen. Ich muss noch in die Stadt. Darum werden wir jetzt diesen Podcast beenden und hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Vielleicht doch eine Sache noch. Ja, vielleicht sollten wir einen Terminhinweis geben. Ich weiß nicht, ob du es rechtzeitig schneidest, aber wir haben am nächsten Donnerstag abends in unserem Discord-Server ein Autorengespräch mit Andreas von Abenteuergestalten. Das heißt, wer bis jetzt hier durchgehört hat, hat die zusätzliche Info bekommen. Wir werden auch anders drüber werben, aber wir würden uns freuen,
nein, wenn das nur hier genau, werben, damit niemand mitbekommt.
Damit nur 5 Leute dabei sind. Also seid herzlich eingeladen, dazuzukommen oder eben zum Gratis-Rollenspieltag zur Gelsenkon mit Waffeln. Meiner Freundin übrigens gab es deswegen Feueralarm an der Schule wegen Waffelgeschichten. Also da gibt es jetzt bald ein Waffelverbot.
Das ist krass. Das erinnert mich an eine Geschichte aus dem Kindergarten. Da wurde, als ich, wie alt ist man im Kindergarten? 3 bis 6.
Kommt doch an, wie klug du bist.
Ja, da, ich war noch mit 7 im Kindergarten, ja. Beim Kindergeburtstag wurde eine Serviette, wurde da auseinandergerupft, auf einen Teller gestellt und dann angezündet. Und dann ist sie hochgeflogen, weil die dann eben so leicht ist. Ich glaube, das wird heute nicht mehr gemacht.
Nee, das glaube ich auch. Das geht dann der Feuermelder los und dann, ja.
Absolute Panik bricht dann aus. Was wurde da im Kindergarten gemacht?
Oh Mann, die armen Kinder. Das ist schrecklich. So wie früher es ja auch noch Überraschungseier gab, wo die beiden Hälften getrennt waren und man da lustige Figuren draus basteln konnte als Kind. Jetzt sind die ja verbunden. Früher war alles besser. Nee, ich weiß nicht, ob die es inzwischen wieder, aber eine ganze Weile lang war es so, dass die dann so eine riesen Lasche von der einen Seite zur anderen hatten.
Was? Damit, wenn du sie verschluckst, dann auch wirklich, wirklich daran erstickst.
Dann komplett, genau. Ja.
Aber ich glaube, an dieser Stelle müssen Menschen wir jetzt den Podcast beenden.
Genau, wir gehen in den Smalltalk über. Richtig.
Ja, das wollen wir. Ja, nee. Okay, sehr gut. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Der nächste Verlagstalk kommt bestimmt. Vielleicht wird er dann im Auto aufgezeichnet, das kann gut sein. Aber falls weitere Fragen aufgetaucht sind, ich weiß, viele Leute werden jetzt fragen, wo ist denn Swords and Wizardry geblieben und wo sind andere Sachen geblieben, die wir nicht erwähnt haben? Das müssen wir dann beim nächsten Mal machen.
Also alles, was wir nicht erwähnt haben, machen wir trotzdem.
Wir brauchen mehr Leute und mehr Podcasts, um über alle Dinge zu reden.
Ja, das stimmt.
Gut, aber jetzt hören wir wirklich, also sonst...
Gut.
Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.